Für mich ist Erfolg nicht, wie viele Stunden sitze ich im Büro. Für mich ist Erfolg damit zu beschreiben, dass ich mir meine Arbeitszeit und den Ort so einteilen kann, wie es zu meinem Leben passt.
Inside Packaging, ein Podcast von Thomas Schmidt.
Herzlich willkommen bei Inside Packaging, dem Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider aus der Druck- und Verpackungsindustrie. Mein Name ist Thomas Schmidt und heute bin ich zu Gast bei Stefan Pscherrer von Pscherrer Druck in Eching. Wir wollen heute darüber sprechen, wie sich Führung in einem mittelständischen Familienunternehmen verändern kann. Wir sprechen darüber, warum sich Stefan Pscherrer bewusst entschieden hat, Verantwortung stärker in seine Organisation zu geben, welche Erfahrungen er mit der Einführung neuer Arbeitsmodelle wie der Vier-Tage-Woche gemacht hat und was ihn dazu bewegt hat, sich selbst ein CEO-Sabbatical zu nehmen. Außerdem interessiert mich natürlich, welche Auswirkungen diese Entscheidungen auf die Unternehmenskultur, die Arbeitgeberattraktivität und auch die wirtschaftliche Performance haben und wo aus seiner Sicht die Grenzen von New Work in einer produzierenden Branche liegen. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, sage herzlich willkommen bei Inside Packaging, lieber Stefan, und vielen Dank, dass ich heute bei dir in Eching zu Gast sein darf.
Hallo, hallo erstmal. Ich bin Stefan Pscherrer, Geschäftsführer von der Pscherrer GmbH. Das ist eine mittelständische Druckerei, 15 Mitarbeiter, und wir produzieren hauptsächlich Etiketten auf Rolle. Ein Part Großformatdruck haben wir dabei und seit Juli letzten Jahres noch eine kleine Offset-Abteilung, in der wir Etiketten für Dosen, also Nassleim-Etiketten produzieren.
Mhm. Super. Stefan, bevor wir ins Thema einsteigen, wir hatten es im Vorgespräch schon ganz kurz angerissen. Sag noch ein bisschen was zu deinem eigenen Werdegang. Ich meine, niemand kommt als Unternehmer zur Welt, sondern da ist eine Reise dahinter. Du hast schon angedeutet, es war klassisches Familienunternehmen. Nimm uns gerne ein bisschen mit auf die Reise, die dahin geführt hast, wo du heute bist und wo du heute sitzt.
Ja, die Reise war anders als geplant, weil eigentlich wollte ich nie in die Druckbranche. Jetzt bin ich da. Seit fast 20 Jahren als Unternehmer. Und ja, ich habe Gymnasium probiert, dann Realschule war dann besser, Fachoberschule, dann studiert, Medienmanagement, Fachrichtung Sport und Eventmanagement tatsächlich, weil ich immer in die Eventbranche wollte und als Jugendlicher immer viele Partys organisiert habe und das hat immer gut funktioniert.
Nur organisiert oder auch gefeiert?
Ja, natürlich gefeiert auch, aber viel organisiert, viel gefeiert, ne? Und irgendwie hat sich dann ergeben, dass ich während der Schulzeit schon zum 10. Klasse müsste es gewesen sein, angefangen habe, T-Shirts zu bedrucken, hat sich angeboten, gleich die ersten eigenen Abschluss-T-Shirts, und so hat sich das dann entwickelt zu einer immer größeren Unternehmung mit einem Freund zuerst zusammen. Das ging dann leider auseinander, aber ich habe dann eine Großformat-Druckerei aufgebaut. Wir waren dann zum Schluss 3 Mitarbeiter mit fast 400.000 Euro Jahresumsatz aus dem T-Shirt-Druck-Business raus. Ja, und das war dann während der Schulzeit. Während dem Studium habe ich eigentlich mehr gearbeitet als studiert, aber trotzdem relativ erfolgreich Studium abgeschlossen, und ja, 2015 bin ich dann ins Familienunternehmen eingestiegen. Mein Vater hat die Druckerei, muss 1985 rum gewesen sein, im Keller, klassischerweise gegründet, nicht in der Garage, aber im Keller. Und da haben wir noch Preisauszeichnungsetiketten, Thekenpreisschilder, Plakate, Plakatstifte, Kreidestifte, was man alles damals gebraucht hat, verkauft und hergestellt. Und ja, hat sich dann immer mehr zum klassischen Etikettendrucker entwickelt, und ja, das sind wir heute noch.
Super. Und jetzt bist du dann ins Unternehmen eingestiegen und hast ja offensichtlich doch relativ viel verändert. Wie bin ich auf dich aufmerksam geworden? Aufmerksam geworden bin ich auf dich und dein Unternehmen durch unterschiedliche Artikel und Auszeichnungen rund um das Thema, ich nenne es mal New Work, also Einführung der Vier-Tage-Woche. Dann habe ich irgendwie gesehen, du nimmst dir ein Sabbatical. Also ganz viele, ich würde sagen, für den produzierenden Mittelstand eher ungewöhnliche Themen. Wir wollen es mal von vorne aufrollen. Gab es denn für dich irgendwie so einen konkreten Moment oder eine Situation, wo du für dich festgestellt hast, so dieses klassische Führungsmodell, wie das, ich würde sagen, in 95-98% der produzierenden Industrie auch heute noch gelebt wird, kommt für dich so nicht mehr in Frage, kann für dich nicht funktionieren? Was war der Auslöser für dich, überhaupt in dieses Thema so entschieden dann auch reinzugehen? 4-Tage-Woche, Sabbatical, da gibt es mit Sicherheit noch ganz viele andere Facetten, da kommen wir gleich noch drauf. Aber was war der auslösende Moment, überhaupt in diese Richtung sich zu verändern?
Also grundsätzlich war es für mich, dass ich mir eigentlich für mich und meine Mitarbeitenden Arbeitsatmosphäre schaffen wollte, so wie ich es gerne hätte, wenn ich wo angestellt wäre. Also wir wollen einen lockeren Umgang miteinander, wir wollen die klassischen Obstkorb. Nee, wir wollen einfach eine tolle Atmosphäre haben, wo man gerne in die Firma geht, ob es jetzt die Produktion ist oder die Verwaltung, Und das habe ich dann nach und nach so umgebaut. Früher war es natürlich von meinem Vater her noch die klassische, da ist der Chef und der entscheidet alles. War nie so meins. Ich wollte einfach die Kommunikation auf Augenhöhe, miteinander, angenehme Atmosphäre auf Augenhöhe, auch nicht so das klassische Hierarchiemodell. Mhm. Chef bestimmt alles, sondern bin schon eher immer der Teamplayer gewesen. Und von dem her war das für mich eigentlich so das Ding, dass es gar nicht in Frage kam, so die klassische Hierarchie in meinem eigenen Unternehmen aufzubauen.
Jetzt ist es ja so, du musst ja dann, wenn du sowas umsetzt und auch in Vorbereitung auf dein Sabbatical, anfangen, immer mehr Verantwortung in die Organisation hineinzugeben. Weil wenn du nicht mehr der sein möchtest, der alles alleine entscheidet, so das alte klassische Modell, was du auch beschrieben hast, dann bedeutet das, die Organisation muss mehr Verantwortung übernehmen. Wie bist du da vorgegangen? Ja, weil auch der Mitarbeiter, der mehr Verantwortung bekommt, für den ist es ja erstmal ungewohnt, ja, weil der ist es ja ganz anders gewohnt aus der Historie. Also wie bist du vorgegangen? Also hast du einen Tag gemacht, hast gesagt, so, ich erkläre euch jetzt mal, wie wir das machen, oder wie war der Prozess der Verantwortungsübergabe? Weil ich glaube, dass das total herausfordernd ist.
Der war relativ, also wenn man jetzt rein das Sabbatical anschaut, das war ein Jahr Vorbereitung, ein Projekt, aber ich habe das schon viel früher angefangen, Verantwortung ins Unternehmen hineinzutragen. Wir sind ja immer größer geworden und irgendwann war ich an dem Punkt zu sagen, so bei 13, 14 Mitarbeitern, das kann nicht alles über meinen Tisch laufen. Mhm. Und dann haben wir angefangen, so quasi die erste Führungsebene einzubauen mit Teamleitern. Teamleiter im Vertrieb, Teamleiter in der Produktion und ich oben drüber. Und wir haben eigentlich so die klassisch, dann doch wieder eher die klassische Hierarchie aufgebaut, aber mit wöchentlichen Meetings und immer das Team mit einbezogen und so weiter. Das hat schon lange angefangen, wo ich einfach gemerkt habe, es ist zu viel mit 13, 14 Mitarbeitern, das zu führen und noch meiner eigentlichen Aufgabe als Geschäftsführer gerecht zu werden.
Wie definierst du die Aufgabe eines Geschäftsführers?
Ja, nicht alles im Tagesgeschäft machen, nicht alles selbst entscheiden und vor allem sich ums Unternehmen zu kümmern. Ja, du musst die Strategie vorgeben, du musst die Richtung vorgeben, du brauchst Ideen, musst im Markt drin bleiben, musst wissen, wo sind meine Kunden, wer sind meine Kunden, wer sind die zukünftigen Kunden. Und das ist ja eigentlich die Aufgabe. Es ist natürlich in kleinen produzierenden Unternehmen ganz klassisch, dass der Chef auch mal irgendwie an der Druckmaschine steht. Ich kann nicht drucken. Ich sage es ganz ehrlich, ich kann die Stanze noch bedienen, ich kann da schon aushelfen. Im Großformatdruck bin ich noch relativ tief drinnen, weil da komme ich einfach her aus dem Ding, aber ich bin kein Drucker und ich will es auch nicht werden. Und das ist ja wirklich nicht meine Aufgabe, gerade in den Zeiten, die wir jetzt haben, seit 5 Jahren schwächelnde Wirtschaft, da muss man sich darum kümmern, dass was vorwärts geht und da kann man nicht Päckchen packen, sage ich jetzt einfach mal.
Total faszinierend, weil meine Beobachtung ist, dass gerade in deiner Unternehmensgröße viele Geschäftsführer, Inhaber, Gesellschafter, wie auch immer man sie dann nennt, schon noch sehr, sehr stark im operativen Geschäft eingebunden sind. Und das hat nach meiner Beobachtung auch ganz oft was mit Kontrolle zu tun. Also nicht unbedingt Misstrauen gegenüber den Mitarbeitern, aber schon auch das Selbstbild, ich gucke lieber nochmal drüber, dann weiß ich, dass gescheit ist. Ne? So, hattest du das auch oder war dieses Thema Kontrolle für dich eigentlich gar keins, weil es in deiner Persönlichkeit so irgendwie nicht veranlagt ist? Weil Verantwortung abzugeben ist das eine, aber das bedeutet ja auch zu akzeptieren, dass es der Mitarbeiter anders, manchmal besser, manchmal schlechter macht, wie ich es vielleicht selber gemacht hätte. Was war das für dich für ein persönlicher Prozess?
Ich war noch nie der Kontrollfreak. Ich mag es auch nicht, wenn ich selber kontrolliert werde. Macht bei mir natürlich Gott sei Dank keiner. Aber ich gebe schon immer gern Verantwortung ab, weil ich erwarte das auch, dass jemand, der hier arbeitet, seinen Job ja grundsätzlich mal so macht, dass es passt. Kann man nicht immer voraussetzen. Man muss auch, habe ich auch gelernt in dem ganzen Prozess, doch auch mehr kontrollieren. Aber zu viel im Tagesgeschäft drin sein ist auch nichts. Ich meine, es gibt die einen Mitarbeiter, die können das überhaupt nicht abhaben, wenn du die ständig kontrollierst. Manche brauchen es. Da muss man dann die Balance finden in der Führung. Das ist dann auch wieder eine Sache, schafft es der Teamleiter oder die Teamleiterin oder muss ich da selber ein bisschen mehr dahinter sein? Gehört aber auch irgendwie zu meinem Job dazu, auch intern schon noch den Überblick zu behalten.
Stefan, du hast im Unternehmen die 4-Tage-Woche irgendwann mal eingeführt. Wenn ich jetzt die Diskussion dazu, vor allem in der produzierenden Industrie sehe, ist da eine unglaublich große Skepsis. Das geht nicht, funktioniert nicht, wie wollen wir das machen? Welche Ängste und Widerstände sind dir denn begegnet, als du diese Idee nicht nur hattest, sondern dann auch angefangen hast, die in die Tat umzusetzen?
Ängste würde ich jetzt gar nicht sagen. Also die größte Angst meiner Mitarbeiter war eigentlich, dass es zu anstrengend ist. Weil ich kann ja nicht einfach einen Tag streichen. Wir haben ja von 5 auf 4 Tagen reduziert mit 2 Stunden Wochenarbeitszeit weniger. Das heißt, die Tage werden ja von Montag bis Donnerstag nicht mehr 8 Stunden, sondern 9,5. Das war eigentlich die größte Angst, dass es zu anstrengend wird, so lange zu arbeiten am Anfang. Und dass wir die Aufträge nicht wegkriegen in der gleichen Zeit. Das waren die größten Ängste, die wir eigentlich gehabt haben. Aber sonst gab es wenig Widerstand im Unternehmen dagegen.
Jetzt ist ja so, wenn man mit Befürwortern der Vier-Tage-Woche spricht, hört man immer wieder, dass dadurch die interne Effizienz steigt, weil die Leute wissen, ich habe halt nur 4 statt 5 Tage und muss mein Zeug gemacht bekommen. Weil die Arbeit wird ja nicht weniger, nur weil ich, wie du richtig sagst, einen Tag rausnehme oder einen Teil von einem Tag rausnehme. Habt ihr das auch beobachtet? Also gab es positive Auswirkungen der 4-Tage-Woche, die jetzt mal nichts mit dem Wohlbefinden und der Zufriedenheit der Mitarbeiter zu tun hatten, sondern ich sag mal knallhart in Zahlen messbar waren? Seid ihr effizienter geworden? Seid ihr produktiver geworden? Oder waren das Effekte, die ihr nicht beobachtet habt?
Doch, wir sind effizienter geworden. Wir haben auch seitdem steigende Umsätze bei gleicher Personalstärke, bei gleichen Druckmaschinen, höhere Auslastung in der gleichen Zeit, die wir stemmen, weil einfach die Maschinenlaufzeiten länger sind. Ich habe kürzere Rüstzeiten, also weniger Rüstzeiten pro Tag. Freitags war meistens nur noch so, ich mache noch kurze, kleine Aufträge und mache dann die Maschinen sauber. Und so starten wir um 5 Uhr geht es bei uns los und 15.30 Uhr gehen die Lichter aus. Aber in der Zeit habe ich einfach 1,5 Stunden längere Laufzeiten, also längere Jobs, muss ich nicht unterbrechen, am nächsten Tag weiterfahren. Das läuft einfach besser. Ich kann längere Jobs an einem Tag durchproduzieren, wo ich vorher vielleicht eine Unterbrechung auf den nächsten Tag hatte. Mhm. Dadurch wieder weniger Rüstzeit und bin effizienter. Mhm. Und so funktioniert es gut.
Mhm. Was hast du bei den Mitarbeitern wahrgenommen? Also was macht es mit einem Mitarbeiter, wenn auf einmal der Chef sagt, so, wir arbeiten jetzt 4 Tage ein bisschen länger und dafür freitags gar nicht mehr? Beschreib mal ein bisschen, mir fehlt da jede Vorstellungskraft, wie die Belegschaft auf sowas reagiert. Wahrscheinlich erstmal am Anfang ungläubig. Da kommt einer, der will, dass wir weniger arbeiten. Okay, was mit dem los? Ja. Also nimm uns mal ein bisschen mit auf die, ich will mal sagen, emotionale Reise zwischen dir und deiner Belegschaft, wenn du mit so einer Idee um die Ecke kommst.
Die Idee, die entstand aus dem Schmerz. Den Schmerz, den sehen wir gerade alle wieder, wenn wir an der Zapfsäule stehen. Das war ja, wann war das, 23 schon mal das Thema, was war heute der Diesel, 2,30 Euro heute Morgen. 2,50 glaube ich war damals die Spitze und kurz nach Corona, ja, es war ein Schmerz da zu sagen, wie kann ich meine Mitarbeiter entlasten, ohne dass ich jetzt hier sagen muss, ich mache jetzt Gehaltserhöhungen oder, wo wieder relativ viel verpufft. Wie kann ich die wirklich entlasten, ohne dass es für mich Mehrkosten verursacht? Und dann kam mir die Idee, ja gut, wenn ich 2,50 Euro für einen Liter Diesel bezahlen muss, macht ein Tag weniger in die Arbeit fahren pro Woche am Ende des Monats doch einiges aus. Weil ich habe Mitarbeiter, die fahren, manche fahren 10 Minuten, andere fährt über eine Stunde in die Arbeit. Und da macht es natürlich ein Tag weniger, zweimal die Strecke, macht natürlich dann am Monatsende schon Bares in der Tasche aus. Mhm. Und dann habe ich im Team das vorgeschlagen, weil ich entscheide selten einfach über die Köpfe hinweg, beziehe in der Regel immer das Team mit ein. Und habe das vorgeschlagen, ob die Lust haben, auf 4 Tage das mal testweise für ein halbes Jahr zu machen. Und mein Entgegenkommen war gleicher Lohn, 2 Stunden weniger in der Woche, also statt 40, 38. Und ihr kommt nur noch Montag bis Donnerstag. Aber die Arbeit muss erledigt werden, es dürfen deswegen keine Termine geschoben werden und wir müssen eben unseren Workload durchkriegen. Das war das Angebot. Wurde angenommen und die Testphase läuft immer noch.
Und mit welchen Erkenntnissen? Also du hast schon ein bisschen gesagt, naja, ihr seid effizienter geworden, weil ihr halt auch mal längere Druckläufe machen könnt, ohne dann am nächsten Tag den Auftrag fortsetzen zu müssen. Was gibt es sonst noch für Erkenntnisse? Also glaubst du, dass das ein Modell ist, was hier bei euch im Haus langfristig Bestand haben wird? Oder siehst du vielleicht auch, dass, keine Ahnung, die Belegschaft sagt, du, uns ist es doch lieber, wir kommen freitags auch? Oder wie sind so die Erkenntnisse und was ist deine Prognose? Wie entwickelt sich das bei euch?
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in der Produktion wieder zur 5-Tage-Woche zurückgehen, weil es einfach mittlerweile nach 2 Jahren so eine Gewohnheit ist, dass die Drucker ihren Freitag anders verplanen. Die gehen zum Radfahren, die fahren in die Berge, die erledigen Einkäufe, die machen alles Mögliche an dem freien Freitag. Und das zurückzudrehen, wenn man das mal so lange gewöhnt ist, das, glaube ich, wird echt schwierig. Und ich kann es höchstens als Drohung nutzen, wenn irgendwas nicht funktioniert, zu sagen, hey, jetzt machen wir wieder 5 Tage, aber es ist schon so eine Bindung. Ich höre schon oft aus der Belegschaft, die sagen, wow, also ohne 4-Tage-Woche, das möchte ich eigentlich nicht mehr in Zukunft.
Ja, der Effekt auf die Mitarbeiterbindung oder insgesamt die Arbeitgeberattraktivität, Stellst du das fest, dass du vielleicht auch mehr, keine Ahnung, proaktive Bewerbungen bekommst, weil die Leute sagen, hier, ich habe gehört bei dem Scherer, der macht die 4-Tage-Woche, ich bewerbe mich da mal? Oder siehst du das noch nicht, weil ihr vielleicht dann auch noch nicht die Größe habt, dass das jetzt auch hier in der Region nochmal größere Kreise zieht? Oder siehst du tatsächlich auch positive Effekte auf die Arbeitgeberattraktivität?
Also mehr Bewerbungen kann ich jetzt nicht sagen, dass wir deswegen haben, liegt vielleicht auch an der Bekanntheit, wir sind doch relativ klein. Aber die Bindung ist natürlich schon da. Mhm. Also die 4-Tage-Woche haben wir rein in der Produktion. In der Verwaltung schaut es anders aus. Da haben wir eben mobile Lösungen. Also man kann Homeoffice machen. Bis vor kurzem war auch immer die ganze Verwaltung freitags zu Hause. Jetzt haben sie die Damen, die hier in der Umgebung wohnen, so die meisten sind hier 10 Minuten weg, die sind jetzt freitags wieder im Büro. Aber ich stelle natürlich frei. Also ich selber bin freitags nie im Büro. Ich nutze den Tag immer als meinen Homeoffice-Tag, wo ich einfach Arbeiten mache, die unter der Woche, wenn man im Büro ist, schwierig funktionieren. Weil man hat ja doch relativ viel Ablenkung, wenn man im Büro ist. Und Marketing zum Beispiel, die ist nur 2 Tage pro Woche im Büro, 3 Tage im Homeoffice. Und so stelle ich das eigentlich relativ frei, wie es gerade passt. Das haben fast alle in der Verwaltung einen Laptop. Also es ist auch möglich zu sagen, ja, ich habe morgen Nachmittag einen Termin, aber bevor ich nicht arbeite, nehme ich meinen Laptop mit nach Hause und mache vormittags daheim oder wie auch immer. Also da sind wir also aufgestellt. Seit Corona, da haben wir die ganze IT umgestellt, dass es 100% Homeoffice möglich ist.
Was beobachtest du, was macht es mit der Firmenkultur? Weil man sieht sich dann, ja, immer noch regelmäßig, aber jetzt nicht mehr so nach dem klassischen Modell. Man sieht sich Montag bis Freitag im Büro an der Kaffeemaschine. Was macht es mit der Unternehmenskultur, mit dem Unternehmenszusammenhalt, vielleicht auch, sage ich mal so, mit dem sozialen Miteinander? Hat sich das verändert? Und wenn ja, wie? Oder siehst du da keine Veränderung, weil irgendwie die Mitarbeiter schon immer da so gepolt waren, dass das eben jetzt so funktioniert, wie es funktioniert?
Ja, es ist schon, ich will es jetzt nicht Neid nennen, aber zwischen Produktion und denen, die im Homeoffice arbeiten dürfen, können, sollen, wie auch immer man es bezeichnen will, gibt es schon so die ein oder anderen Differenzen. Es ist jetzt nichts Gravierendes, aber man hört schon so zwischen den Zeilen, ja, jetzt ist die Vorstufe nicht im Haus, die sitzt schon wieder im Homeoffice, ich hätte aber jetzt gerade was gebraucht und die müsste doch hier sein, wenn die Produktion da mal wegen Daten irgendwie eine Rückfrage hat. Ja, sehe ich jetzt persönlich anders, aber es ist eben der Produktion nicht möglich, daheim zu arbeiten. Die müssen 4 Tage reinfahren und darum ist da, glaube ich, so manchmal ein so gewisser Unmut da, der halt aus meiner Sicht dann ausgeglichen ist, die haben Freitag immer frei, die anderen müssen Freitag arbeiten. Besser ist es, also fürs Klima ist es besser, wenn Montag bis Donnerstag alle im Haus sind und Freitag wird dann gewechselt. Mittlerweile ist das Haus ja auch wieder freitags besetzt. Wir waren wirklich 2 Jahre lang Freitag überhaupt nicht im Haus. Aber das ist, wie gesagt, hat sich selbst so wieder entwickelt. Und wenn jemand gerne ins Büro geht, dann wäre es kein Verbieten, dass er ins Büro geht.
Da noch eine Frage. Du hast gesagt, na, ihr wart jetzt freitags eigentlich im Büro so gut wie gar nicht besetzt, aber für Kunden natürlich freitags trotzdem erreichbar.
Ja, ohne Einschränkung. Ja. Wir haben nur noch Softphones, also egal wo man sitzt, E-Mail erreichbar, Telefon erreichbar, über Teams erreichbar. Das war immer sichergestellt. Das war wichtig, dass das sichergestellt ist. Okay. Weil, dass ich meine Kunden sage, ihr dürft freitags nicht mehr anrufen, weil wir da alle in der Sonne liegen, das funktioniert nicht.
Wenn das funktionieren würde, würde ich mir das Modell auch überlegen.
Nein, genau.
So, jetzt stelle ich mir das vor, also du führst die 4-Tage-Woche ein, was ich persönlich im produzierenden Umfeld schon relativ innovativ finde. Zumindest sind mir jetzt nicht unzählig viele Beispiele bekannt, die das auch noch gemacht hätten. Und dann kommt also der Inhaber und Geschäftsführer und sagt so, das hat jetzt gut funktioniert. Übrigens, ich mache jetzt mal CEO-Sabbatical und bin mal ein halbes Jahr draußen. Fangen wir vielleicht mal vorne an. Was war denn die Motivation dahinter? Oder wie bist du auf dieses Thema überhaupt aufmerksam geworden? Weil jetzt viele Geschäftsführer, die ich kenne, die haben jetzt nicht die Idee zu sagen, ja, nehme ich mal ein halbes Jahr raus. Also wie kamst du auf die Idee? Wie hast du dich da damit beschäftigt? Was war die Motivation dahinter?
Ja, die Motivation ist ja, wie es meistens ist, wenn Leute eine längere Auszeit machen, es steckt was dahinter. Oft ja auch gesundheitstechnisch, jetzt nicht bei mir, aber es war einfach der Zeitpunkt, auch zu sagen, ja, jetzt bin ich fast 20 Jahre Unternehmer, ich muss irgendwie mal eine Pause einlegen. Und man hat ja als Unternehmer oft im Urlaub nicht so richtig seine Ruhe und da hat sich das angeboten, dass man mal sagt, okay, ich mache mal ein halbes Jahr wirklich Pause. Und mit meiner Frau zusammen haben wir dann uns gedacht, ja, sie nimmt ein Sabbatical. Ich kann kein Sabbatical nehmen, ich bin Geschäftsführer und ja gut, dann mache ich halt den CEO-Sabbatical. Und ja, wir haben ein Jahr lang das Ganze vorbereitet, noch weiter die Firma umstrukturiert, noch weiter die Verantwortlichkeiten verteilt und dann war ich vom 1. August letzten Jahres bis 31. Januar diesen Jahres weg.
total faszinierend. Du beschäftigst dich mit dieser Frage, wie groß waren denn ehrlicherweise vielleicht auch die Zweifel? Weil, also hätte ja vielleicht auch sein können, keine Ahnung, du bist nicht da, es funktioniert nicht, das Unternehmen kommt in schwieriges Fahrwasser. Also wie groß waren auch die eigenen Zweifel? Kann ich das wirklich? Geht das? Funktioniert das?
Die waren über das Projekt, das ja ein Jahr gedauert hat, zwischenzeitlich mal mehr, mal weniger. Wir haben auch festgestellt, dass vielleicht der ein oder andere auf seiner Position, auf der er ist, nicht passt für dieses Projekt und haben da auch nochmal Verantwortlichkeiten umgestellt, auch personell Themen nochmal anders aufgestellt. Und es war schon, zwischenzeitlich gab es wirklich die Momente, wo ich gesagt habe, es klappt nie. Das klappt nie, dass ich komplett rausgehe. Weil ich war ungefähr 80% im Tagesgeschäft drin, wie es der Klassiker ist, wie wir vorhin schon gehabt haben, in so einem kleinen Druckereibetrieb bist du als Chef einfach voll drin im Thema. Und ja, ich war 80% ungefähr drin, nach einem halben Jahr waren wir auf 50% reduziert. Und im August habe ich die Tür zugesperrt und war dann raus. Aber die Zweifel waren natürlich da. Ich muss auch sagen, die ersten Wochen, wo ich weg war, die waren komisch. Es war so in den ersten 2 Wochen so eine richtige Leere irgendwie da und so ein ganz komisches Gefühl, kann man nicht beschreiben, aber normal freut man sich ja auf seinen Urlaub und war cool, jetzt gehen wir auf Reisen und wir waren ja doch ein halbes Jahr fast durchgehend unterwegs. Das war wirklich so wie so ein Loch, so ein kleines, mit ganz unsicherem Gefühl. Kann ich jetzt fahren, kann ich nicht fahren, klappt's nicht? Ich habe natürlich super viel Vertrauen in meine Vertreterinnen, die jetzt ein halbes Jahr den Laden geschmissen haben und in mein ganzes Team. Aber es war wirklich so vom Kopf her nicht leicht, wirklich rauszugehen.
Und jetzt rein praktisch, wie stelle ich mir das vor? Also dann ist dann Ende August, du scheidest offiziell aus, kam dann einer, hat dir den Schlüssel abgenommen und du hast das Handy abgegeben oder hattet ihr irgendwie so, keine Ahnung, Notfalltelefon, falls doch mal irgendwas ist oder rein praktisch, wie war das dann? Weil es ist ja auch, denke ich, für die Organisation total ungewohnt, wenn der Chef auf einmal sagt, so gell, also jetzt bin ich mal ein halbes Jahr weg. Wie lief das dann?
Nee, wir haben für jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin AKVs festgelegt, Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortlichkeiten, wo wirklich die Aufgaben definiert waren, was darf ich entscheiden, Wertgrenzen waren definiert, wen muss ich wann fragen, wenn irgendwas zu entscheiden ist, was darf ich selber entscheiden, in welchem Rahmen. Und so haben wir die ganzen, vor allem die verantwortlichen Positionen im Vertrieb und in der Betriebsleitung und in der Produktion soweit mit Kompetenzen ausgestattet und auch finanziellen Rahmen, dass die selber entscheiden können. Und es gab natürlich eine Liste, was ist zu tun, wenn zum Beispiel ein großer Kunde abspringt, wenn Mitarbeiter ausscheidet, wenn irgendwie Probleme, da gab es eine ganze Liste, wann werde ich wie, über welchen Kanal, von wem kontaktiert. Das war natürlich alles festgelegt. Da gab es zum Beispiel, Großkunde springt ab, sofort Prokurist über Telefon. Andere Sachen, die nicht ganz so tragisch sind, per WhatsApp zum Beispiel. Und so haben wir das festgelegt, wann kriege ich welche Informationen. Und was natürlich wichtig war für mich als Geschäftsführer, weil ich muss ja irgendwo auch, wenn ich unterwegs bin, einen Überblick über meine Firma behalten, dass ich einmal im Monat einen Bericht kriege mit Zahlen und Stimmen aus dem Team, wie ist gerade die Stimmung, welche Projekte laufen gerade, an was arbeiten wir, gibt es irgendwo Probleme und wie schaut die BWA natürlich aus. Und das gab es einmal im Monat per E-Mail auf meine private E-Mail-Adresse. Und dann habe ich meistens kurzes Telefonat dazu geführt, so eine halbe Stunde bis eine Stunde. Und dann war ich wieder auf dem Stand und dann war es wieder okay für mich.
Ein wirklich faszinierendes Projekt, muss ich sagen, als ich das gelesen und mitbekommen habe. Wirklich faszinierend.
Ja, ich bin ja auch der erste Unternehmer, der wirklich das Sabbatical macht.
Ist das eigentlich ein stehender Begriff? Ist das ein Konzept, wo du dann Unterstützung von extern hattest in der Vorbereitung?
Also das ist erfunden von Julia Ascher von der CEO Partner GmbH. Und das war wirklich ein Begriff, den hast du gegoogelt und es gab keinen Treffer.
Das würde ich mal Alleinstellungsmerkmal und Positionierung nennen. Ne?
Genau, es war einfach, ja, es gibt den Begriff für einen Angestellten. Wenn man in einem großen Konzern arbeitet, ist ein Sabbatical, ja, stelle ich einen Antrag, spare mir irgendwie meine Arbeitszeit an oder wie auch immer das in verschiedenen Firmen gehandhabt wird und kann dann ein halbes Jahr bezahlt eine Auszeit nehmen. Aber für Unternehmer gibt es das ja so nicht.
Ich glaube auch, dass viele Unternehmer es nicht wollen, wenn ich ehrlich bin. Also für viele ist es außerhalb des Denkvermögens. Also nicht, weil die nicht schlau genug sind, sondern das ist so weit weg von dem auch in unserer Industrie weit verbreiteten Bild vom Unternehmer, der nach meiner Wahrnehmung in vielen Fällen noch als der Ärmel hochgekrempelt in der Produktion stehende, mit beiden Beinen im Tagesgeschäft hängende, auch irgendwo definiert und gesehen wird. Also vielleicht täuscht auch mein Eindruck ist zu negativ da von der Industrie, in der wir uns bewegen, aber zu mir hat mal einer gesagt, du musst das denken können. Und ich glaube, das ist hier ein ganz entscheidender Punkt, oder wie siehst du das?
Ja, du musst, es ist wirklich schwer vorzustellen. Also es war für mich am Anfang, okay, klar, ich habe die Idee, ich habe das Ziel, ich will das machen. Wie ich da hinkomme, war am Anfang erst einmal relativ unklar, weil wenn man so im Tagesgeschäft ist, wie du sagst, bei uns in der Branche, eigentlich klassisch ist, dass der Chef schon noch irgendwie überall involviert ist, gerade in der Unternehmensgröße. Bei größeren Druckereien schaut es natürlich wieder anders aus. Wenn du irgendwie 200 Mitarbeiter hast, da bist du als Chef auch nicht mehr an der Druckmaschine. Aber in anderen Branchen ist es ja ganz normal, dass man Workation macht oder von sonst irgendwo. Ich kenne ein paar Unternehmer, die wohnen auf Mallorca oder sonst wo oder in Dubai und führen von da aus ihre Unternehmen. Funktioniert, ist natürlich im produzierenden Gewerbe echt schwierig, weil da wird schon verlangt, dass der Chef auch im Haus ist. Ja, es ist, ich glaube, einzigartig in der Druckbranche aktuell. Ich kenne auch nicht viele Unternehmer, die überhaupt schon mal länger raus waren.
Ich auch nicht.
Ich kenne nur zwei und sonst niemanden außer mich.
Also wir kommen jetzt noch nicht zum Ende des Podcasts, aber mich interessiert es, weil es jetzt hier auch gut reinpasst. Jetzt bist du zurück. Was sind denn deine Pläne? Wie geht es denn jetzt weiter? Also kommt jetzt das CEO-Batical alle 2 Jahre? Oder was sind deine Gedanken? Wie geht es jetzt weiter für dich, fürs Unternehmen? Weil ich denke, wenn man dann so ein halbes Jahr mal sehr weit draußen ist, beschäftigt man sich ja auch zwangsläufig, wenn der Kopf mal Zeit hat, auch wieder mit der Frage, wie geht es eigentlich weiter, wenn ich wieder zurückkomme? Weil ich kann mir vorstellen, man hat die 6 Monate ja auch genossen. Also dann ist es vielleicht ja noch schwieriger, wieder so richtig in den Alltag einzutauchen. Wie sind deine Gedanken heute nach Ende dieser total coolen Thematik? Wie geht's weiter?
Gute Frage, wie geht's weiter? Was für mich das Wichtigste ist, ist, dass mein Level an Tagesgeschäft in etwa da bleibt, wo es vorher war. Also nicht auf null, aber in dem Bereich von, sage ich mal, bis zu 20-25% und ich den Rest der Zeit für Projekte nutzen kann, für die Entwicklung vom Unternehmen nutzen kann, für Vertrieb, für Netzwerk, für Strategie. Das ist mir ganz wichtig. Ob es nochmal ein Sabbatical gibt, weiß ich nicht. Natürlich wäre ich nicht abgeneigt, aber dann muss es länger werden als 6 Monate. 6 Monate ist der Anfang, aber ich meine, andere schaffen es auch ein Jahr zum Beispiel. Aber es steht jetzt in nächster Zukunft nicht an. Ich bin jetzt erst wieder hier und auch wieder ziemlich im Alltag und möchte aber wirklich die Struktur, die aufgebaut ist, so beibehalten, dass die Verantwortung bei den Leuten bleibt, wo sie jetzt auch ist und dass das Team die Verantwortung trägt und auch Lust drauf hat, das zu machen. Weil wir haben jetzt ein halbes Jahr gesehen, es funktioniert. Ich bin zurück, die Firma lebt noch. Es hat uns auch während der Zeit niemand verlassen. Also die haben das alle mitgetragen und das ist natürlich, so ein Team ist Gold wert. Aber das ist auch die Grundvoraussetzung, um das zu schaffen, dass du wirklich Leute hast, auf die du dich 120% verlassen kannst. Weil wenn du da an den Schlüsselpositionen jemanden sitzen hast, der da nicht hundertprozentig dahinter steht, dann kann es zu Problemen führen.
Super, vielen Dank. Jetzt bist du, was so das Thema Arbeitsgestaltung angeht, finde ich ja total innovativ. Hast viele gute Dinge dort ins Leben gerufen und auch erfolgreich bei dir im Unternehmen umgesetzt. Das fasst man ja so neudeutsch mit dem Begriff New Work zusammen, wobei ich den Begriff immer nicht so mag, weil erzählst du den 5 Leuten, kriegst du 6 Vorstellungen, was da New Work eigentlich wirklich ist. Bleiben wir trotzdem mal bei diesem Begriff, auch wenn er nicht ganz optimal ist. Wo siehst du denn Grenzen in unserer Industrie für so, ich sag mal, kreative Arbeitszeitmodelle oder gänzlich andere Formen der Zusammenarbeit? Gibt es da Grenzen oder gibt es da vielleicht über das, was du schon gemacht hast, auch noch weitere Gedanken, die du hast?
Ich glaube, dass es relativ wenig Grenzen gibt. Natürlich begrenzt uns immer die Produktion. Produktion muss im Haus sein und die Schlüsselstellen, die direkt mit der Produktion in Kontakt sind, die müssen zwangsläufig auch immer im Haus sein. Das ist leider im produzierenden Gewerbe so. Ansonsten sehe ich relativ wenig Grenzen, wenn man das will. Wenn man bereit ist, die Grenzen auch zu überschreiten, die vermeintlich da sind. Das haben wir jetzt schon gehabt. Man muss das denken können. Darum muss man auch denken können, warum muss die Druckvorstufe im Haus sitzen? Ich habe überall Internet, ich habe Highspeed-Internet, ich kann eigentlich von überall arbeiten. Natürlich muss ich zur Farbabnahme in der Maschine stehen, ist ganz klar. Da müssen dann die Entscheider da sein. Aber alles, was Verwaltung, Marketing und so weiter angeht, wo die sitzen, spielt eigentlich keine Rolle, solange die Arbeit gemacht ist. Ich höre es ja immer mehr, es gibt ja immer mehr Konzerne, die sagen, okay, alle wieder zurück ins Büro, das macht der BMW, das macht Audi, das macht alle möglichen, vor allem die Automobiler sind da relativ stark dabei. Sogar Microsoft und Co. holen die Leute wieder ins Büro. Ich weiß nicht, ob es nur am Büroleerstand liegt, dass das Zeug ja gemietet, gekauft ist und irgendwie will man es nicht leer stehen haben oder ob es einen tieferen Sinn dahinter gibt. Natürlich ist es cool, im Team zu arbeiten. Es ist auch kreativer, im Team zu arbeiten. Aber dann muss man halt irgendwie einen Weg finden, dass man gewisse Freiheiten einbaut. Mhm. Was wir halt machen ist, wir haben halt Arbeitsklamotten, die relativ cool sind. Wir gehen einmal in den Biergarten im Sommer und machen halt so rundherum was. Oder es gibt mal ein Feierabendbier hier oder wir essen Pizza zusammen. Muss man solche Geschichten halt einbauen. Man muss ja nicht nur sagen, okay, ihr dürft arbeiten, wo ihr wollt. New Work, wie man es auch immer nennen mag, ist ja viel mehr. Ich bin ja in das Thema irgendwie reingefallen. Ja. Auf einmal bin ich eingeladen worden hier und dort. Ich soll doch mal über unser Arbeitskonzept erzählen. Und so viel anders, glaube ich, machen es wir auch nicht. Wir machen es nur in der Druckbranche so, wie es Agenturen schon lange machen.
Genau. Ich glaube, der maßgebliche Unterschied ist, dass ihr eben in einer Branche seid, die ich persönlich als in weiten Teilen noch sehr traditionell, konservativ oder manchmal vielleicht auch etwas skeptisch gegenüber Veränderungen eingestellt wahrnehme. Pauschalierungen immer schwierig, man darf das nicht verallgemeinern, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber du hast es selber gesagt, mir sind jetzt nicht 20 andere Beispiele aus der Druckindustrie bekannt, die das ähnlich handhaben wie du, von dem her bestätigt das für mich, dass du da eine Ausnahme bist. Jetzt gibt es vielleicht den ein oder anderen Hörer, der das hört und der sagt, ja gut, der Pscherer, gell, der hat da irgendwie 15, 20 Leute, mein Laden hat 50 oder 60 oder 70, bei mir geht das nicht. Was würdest du dem denn antworten?
Bei dir geht's besser.
Okay, warum?
Weil wir an der Grenze, an der unteren Grenze sind, wo es, also wenn ich jetzt auf die Auszeit zum Beispiel gehe, wo es möglich ist, so eine Auszeit zu machen, drunter sehe ich auch wenig Chancen, weil du einfach die Personalstärke nicht hast, die du brauchst, um die Aufgaben so zu verteilen, dass es nicht zur Überbelastung kommt. Aber wenn ich jetzt die anderen Geschichten anschaue, dass ich vielleicht mal sage, ich arbeite 4 Tage oder ich schicke meine Verwaltung einen Tag ins Homeoffice, das kann ich auch mit 3 Leuten machen oder mit 5 oder mit 500. Das ist völlig egal. Wo, glaube ich, die 4-Tage-Woche schwierig wird, ist, sobald man mehr als 2 Schichten hat. Wir drucken nur einschichtig, von dem her ist das für uns überhaupt kein Stress. Und ich sage immer, okay, der Freitag ist ja noch ein 20% Auslastungspuffer, den ich noch nutzen kann. Da sage ich halt, okay, der eine kommt Freitag rein, der andere Montag rein und noch ein Helfer dazu oder wie auch immer. Und schon habe ich 5 Tage Produktion bei einer 4-Tage-Woche. Geht auch, aber ich finde, je größer das Unternehmen, umso einfacher lässt sich sowas auch teilweise umsetzen.
Total spannende Perspektive, vielen Dank. Wenn wir da nochmal einen Moment bleiben. Also jetzt nehmen wir an, dieser Unternehmer, den ich gerade hatte, der hört zu und er war skeptisch und jetzt sagt der Mensch, der Pscherer hat Rest, ich fange da jetzt einfach mal damit an. Was wäre denn dein wichtigster Rat? Wie sollte man anfangen, wenn man sich mit, ich nenne es einfach mal allgemein, einer anderen Form der Arbeitszeitgestaltung auseinandersetzen will. Ob das gleich ein halbjähriges CEO-Batical ist, ob das eine 4-Tage-Woche ist, sei mal dahingestellt. Aber was wäre dein Rat? Wo anfangen? Wo kann ich anfangen, wenn ich sage, ich glaube, ich muss da was verändern?
Erstmal Gedanken machen für sich selbst. Was könnte ich mir als Geschäftsführer vorstellen? Was kann ich einfach umsetzen? Wo kann man leicht starten? Und wie kann man das Ganze ausbauen? Und dann, ganz wichtig, nimm das Team mit. Nimm dein Team mit. Zuerst vielleicht die Führungskräfte und dann aber alle, die es betrifft. Weil einfach herzugehen und sagen, hey Leute, wir machen jetzt 4 Tage, ist vielleicht auf dem ersten Moment cool für alle, aber es gibt unter Umständen auch Leute in der Firma, die das nicht brauchen können, für die das einfach nicht passt. Keine Ahnung.
Hast du dir dieses Vorgehen, wie du da vorgegangen bist, ein Stück weit selber erarbeitet? Ist es dir zugefallen oder hattest du an der einen oder anderen Stelle auch irgendwie, was weiß ich, rechtliche Beratung oder sonstige Beratung auf diesem Weg dahin? Oder ist es wirklich, du hast halt angefangen und wie sagt man so schön, den Gehenden legt sich der Weg unter die Füße und irgendwie hat sich dann alles so ergeben?
Also die 4-Tage-Woche war einfach so eine Idee, eben wie ich vorhin schon gesagt habe, als Entlastung. Ich habe mich natürlich rechtlich abgesichert, wie funktioniert das mit 4-Tage-Woche, mit maximaler Arbeitszeit pro Tag, sagen wir 10 Stunden und dann hast du die Pausen und, dass das alles eingehalten wird. Und das haben wir natürlich abgeklärt, wie funktioniert das. Weil nicht, dass ich hier rechtlich ein Problem kriege, weil meine Mitarbeiter zu lang arbeiten und am Hauseweg passiert dann irgendwas oder wie auch immer. Kann ich eine 4-Tage-Woche überhaupt machen in Deutschland? Geht das rein rechtlich? Mittlerweile, glaube ich, geht's, wo wir angefangen haben, war es noch eher so eine Grauzone. Wir haben die Verträge auf 5 Tage belassen und bauen freitags Überstunden ab. Das ist so unser Modell. Es ist relativ einfach. Ich baue Montag bis Donnerstag ein paar Stunden auf und die baue ich am Freitag wieder ab. So, das war für uns die einfachste Lösung. Man kann die Verträge neu machen. Ich muss mir nicht mit irgendwelchen Urlaubstagen, die ja dann anders sind, wenn du nur eine 4-Tage-Woche hast, rumschlagen. Es hat jeder seine 30 Tage Urlaub und macht eben seine 38 Stunden statt 40 und die macht er auf 4 Tage. Und damit ist das für uns die einfachste Lösung gewesen, weil alles andere wäre bürokratischer Irrsinn gewesen für jeden neuen Arbeitsvertrag und. Darum haben sie jetzt einfach so gemacht.
Super, jetzt hast du gesagt, einfach mal Gedanken machen, anfangen. Jetzt im Nachgang ist man ja immer schlauer, wenn man was gemacht hat. Welchen Fehler sollte jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt oder damit anfängt, auf jeden Fall vermeiden? Also du musst uns jetzt nicht alle Fehler berichten, die wahrscheinlich auf dem Weg auch passiert sind, aber gibt es so einen Fehler, wo du sagst, also wenn ihr an nichts denkt, aber daran auf jeden Fall denken, weil das ein Riesenstolperstein. Gibt es so einen Fehler oder vielleicht auch zwei, die du da nennen kannst, die du auf deiner Reise gemacht hast, die du heute anderen Unternehmern irgendwo mit auf den Weg geben würdest?
Klassiker, die Kommunikation. Kommuniziere so viel wie möglich mit denen, die es betrifft. Und wenn es jetzt um eine Auszeit geht oder, ich meine, man muss ja nicht gleich ein halbes Jahr, es kann ja sein, dass man als Unternehmer gern einfach mal 4 Wochen, 8 Wochen oder einfach nur noch 4 Tage arbeiten möchte, schau dir auf dem Weg ganz genau deine Führungskräfte an. Ziehen die mit oder ziehen die nicht mit? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass das Team mitspielt. Das kann dir das ganze Projekt zerhauen, wenn du da erstens nicht richtig kommunizierst und nicht die richtigen Leute an der richtigen Position sitzen hast.
Ja, total spannend, weil ich glaube, dass man da aufpassen muss, dass sich die Katze nicht in den Schwanz beißt, weil wenn du natürlich ein Geschäftsführer bist, der sehr, sehr tief im Tagesgeschäft drinsteckt, wirst du höchstwahrscheinlich auch nicht zwingend die Führungskräfte haben, die du dann brauchst, weil wenn du die hättest, die würden ja jetzt schon Verantwortung übernehmen wollen. Also wahrscheinlich, mutmaße ich, hat die Reise auch, wie du gesagt hast, ja dazu geführt, dass sich an der Führungsstruktur und der Frage, welche Person übernimmt hier welche Verantwortung, sich was geändert hat.
Genau.
Okay, gut. Spannend, wirklich. Ich bin total fasziniert. Ganz persönlich zum Abschluss, Stefan. Für viele Unternehmer ist das Gefühl der Unersetzlichkeit ja auch ein Gefühl, was für die irgendwie mit Verantwortung und Erfolg ein Stück weit gleichgesetzt wird. Das scheint bei dir ganz anders zu sein. Deswegen eine ganz persönliche Frage zum Ende des Interviews jetzt hin. Kannst du uns mal ein bisschen an deinem eigenen Verständnis von Erfolg, Verantwortung teilhaben lassen? Weil ich mutmaße, dass das ja auch anders sein muss, wenn man diesen Weg beschreitet.
Das ist eine sehr gute Frage. Ja, also für mich ist Erfolg nicht, wie viele Stunden sitze ich im Büro. Auf keinen Fall. Für mich ist es eher, wie viel Zeit kann ich anders verbringen. Heißt jetzt nicht, dass ich nicht arbeiten mag, dass ich da keine Lust drauf habe und so. Ich mache meinen Job schon sehr gewissenhaft, würde ich jetzt mal behaupten.
Da habe ich keinen Zweifel.
Aber ich persönlich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und darum mache ich ja gewisse Sachen, weniger Arbeitszeit vor Ort, mobiles Arbeiten. Ich selber sitze auch oft in Österreich und arbeite von dort mal am Freitag oder bin in Italien oder sonst wo. Funktioniert nicht immer, aber wenn es funktioniert, nehme ich mir das auch gern mal raus und es ist schön, auch mal in Bozen auf dem Campingplatz zu sitzen und dann noch einen halben Tag zu arbeiten. Und das ist eigentlich für mich mehr wert, als jetzt einen Porsche vor der Tür zu haben zum Beispiel. Das ist für manche Unternehmer extrem wichtig. Mir ist es wichtig, dass ich eine vernünftige Atmosphäre in der Firma habe, dass alle gut miteinander auskommen, dass man gern in die Arbeit geht und dass man sich aber persönlich auch noch seine Freizeit, seine Freiheiten lässt, um sich verwirklichen zu können, sage ich jetzt einfach mal. Weil wenn ich als Drucker 3 Tage Wochenende habe, gehe halt doch am Freitag, Samstag, Sonntag 3 Tage Mountainbiken, wenn ich da Lust drauf habe, und geht anders nicht. Und dann komme ich aber am Montag ganz entspannt und glücklicher ins Büro. Und ich gehe auch noch am langen, schönen Wochenende viel lieber wieder am Montag ins Büro, als wenn ich habe die Zeiten natürlich auch samstags und sonntags auch noch arbeiten muss. Und für mich ist Erfolg eher damit zu beschreiben, dass ich mir meine Arbeitszeit und den Ort so einteilen kann, wie es zu meinem Leben passt. Als dass ich jetzt Millionen verdiene oder was weiß ich für ein riesen Auto fahre oder für tolle Uhren tragen kann oder. Da verzichte ich lieber mal auf ein paar Euro auf dem Konto, als dass ich auf meine Freiheit und Freizeit verzichten würde.
Vielen Dank, Stefan, für dieses offene und auch jetzt gerade wieder sehr persönliche Gespräch und die Einblicke, die du mit mir, mit uns geteilt hast. Ich sage vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, Stefan.
Sehr gerne. Schön, dass du da warst. Und ich hoffe, vielleicht konnte ich den einen oder anderen inspirieren. Ich stehe natürlich auch für Fragen zur Verfügung.
Super, das ist ein schöner Abbinder. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich hoffe, Sie konnten aus dieser Folge genauso viel mitnehmen wie ich. Vielleicht haben Sie es an der einen oder anderen Stelle gemerkt. Mich fasziniert das, was Stefan hier in seinem Unternehmen gemacht hat, weil es in so vielfältiger Art und Weise eigentlich anders ist wie das, was ich sonst in vielen anderen Unternehmen beobachte. Und ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass man solche Veränderungen in der Lage sein muss, zu denken. Und vielleicht ist für den einen oder anderen von Ihnen ja ein Impuls dabei, der Sie zum Nachdenken bringt. Die Kontaktdaten von Stefan Pscherrer werde ich in den Shownotes verlinken. Nehmen Sie gerne direkt Kontakt auf, Sie haben es gerade eben gehört. Und vielleicht ist ja der ein oder andere Punkt dabei, den Sie mit ihm dann auch nochmal im Nachgang vertiefen können. Wenn Ihnen Inside Packaging gefällt, dann freue ich mich, wenn Sie den Podcast abonnieren. Empfehlen Sie mich gerne weiter oder bewerten Sie mich am liebsten natürlich mit 5 Sternen auf einer der gängigen Plattformen. Sollten Sie Feedback oder Themenvorschläge haben, dann schreiben Sie mir gerne über LinkedIn oder über meine Website. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge von Inside Packaging und denken Sie daran, Inside Packaging, weil gute Verpackung auch von guter und innovativer Führung lebt.